Hallo
Hi
Felix.
Tobit.
Ach ja, es passiert wieder einiges in der Klammbausteinwelt. Also sagen wir es mal so, es ist ja eh immer irgendwas los und wir können immer nur so Mini-Ausschnitte daraus nehmen. Nur jedes Mal, wenn ich sie mir dann angucke, denke ich, okay, was ist schon wieder alles passiert? Und wir kriegen ja auch nur so Bruchteile mit. Und ich denke, es ist echt krass, wie viel Bewegung immer drin ist. Und nicht nur was neue Sets angeht, was neue Marken angeht, was neue Teile, Figuren, sondern auch immer drumherum, was da für Dramen sind und was vielleicht für Gespräche im Hinterhof stattfinden oder auch nicht, von denen man gar nichts mitkriegt. Das ist schon ziemlich wild. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wo wir heute landen werden. Wir haben uns, ich sag mal, nicht alles vorgenommen, aber wir haben uns zumindest bestens ausgestattet, dass wir mindestens die 30 Minuten füllen, wenn nicht mal wieder mehr. Und können eh viel. Von daher überlasse ich es mal dir, wo wir starten.
Ich möchte gerne an einer Stelle starten, nämlich bei unserer Community. Wir haben uns sehr gefreut über eine Zuschrift vom Sven, der sich auf unsere Folge bezieht, in der wir über die Sets von Mega gesprochen haben zu dem Masters of the Universe Kinofilm. Und da ja auch gesagt haben, dass das so eine der ersten Sets war, was so in dieser neuen alternativen Klemmbausteinwelt war, was da so für Aufsehen erregt hat, was keine Raubkopie war, nämlich dieses erste Castle Grayskull, was es da gab. Und ich habe dann fälschlicherweise in der Folge gesagt, dass das relativ alleinstehend war. Also ich habe es irgendwie nicht mitbekommen, dass es da noch mehr gab. Das war halt damals so ein Versuch von Mattel, so, ja, wir nehmen mal einfach mal ein Franchise, was Lego nicht bedient, was wir aber haben, und bringen dazu ein Klemmbaustein-Set raus. Genau, und Sven hat uns dann darauf hingewiesen, auf sehr beeindruckende Art und Weise, dass es damals in dieser ersten Welle schon eine ganze Menge anderen Kram zu Masters of the Universe gab. Und da ich da gar nicht im Thema drin bin, also außer He-Man kenne ich da und Skeletor, guck, der hört es schon auf, Skeletor, kenne ich da keinen. Bin ich umso beeindruckter von den Fotos, die uns der Sven geschickt hat, von seinem Masters of the Universe Diorama, wo einfach dieses ka alte Castle Grayskull drin ist und noch eine ganze Menge mehr. Also, vielleicht willst du es kurz beschreiben.
Oh, darauf bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet, aber sehr gerne. Ne? Das ist das Problem ist natürlich, du hast mich jetzt natürlich da als absoluten Experten dargestellt, als könnte ich das jetzt nur ansatzweise beschreiben. Also ich kann es beschreiben, aber nicht mit den richtigen Worten, weil auch da bin ich ja ziemlich blank, was das ganze Universum angeht. Also ich habe eher noch früher Jan Tenner gehört und denke mir so, oh cool, manche Sachen sehen aus wie bei Jan Tenner, aber ich glaube, die haben sich gegenseitig da eher befruchtet. Also deswegen, also sagen wir es mal so, was sieht man denn da? Und das ist erstmal sehr cool. Ich dachte erst, das ist ein Aquarium. Ne? Also es ist
Genau.
nämlich, ich glaube, das ist ein Schrank an der Wand, der einfach eine wirklich doch beachtliche Tiefe hat. Also ich würde mal sagen, oder es ist in so eine Ecke gebaut, weil man sieht links noch so Backsteine und so weiter. Und es ist wirklich massives Regal, wo halt auch große Kisten reinpassen. Also man hat auch wirklich ein bisschen Tiefe. Es ist nicht nur die zwei Noppen, die man bei Lego kennt, sondern das sind, ich sag mal, mindestens ein Modular Building, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Also so 40 Zentimeter Tiefe würde ich jetzt mal schätzen. Und in der Länge dann halt eben auch, geht das mindestens über einen Meter, wenn nicht sogar 2 Meter sind das dann vielleicht am Ende. Und da hat man nicht nur eine wirklich schöne gebautes Diorama, sondern das Ganze ist halt auch noch zusätzlich cool beleuchtet und mit Hintergrund und so weiter. Denn er hat sich auch die Mühe gemacht, hinten an der Wand was auszudrucken. Das sieht dann halt aus wie der Weltraum mit Planeten und so weiter, die dann halt auch in den Farben sind, die vorne in den Sets wieder aufgegriffen werden. Da komme ich gleich noch zu. Und er hat oben an der Decke auch noch zusätzlich mit Watte, nehme ich an, so Wolken geformt und da streut so Licht rein. Und auf der einen Seite ist es sehr stark grün. Das ist dann halt auch, wo, ich sag mal, dann halt der Tod hier, Skeleton und so weiter, ist dann halt unterwegs ist, grüne Bäume, alles so grünes Licht und da ist diese Skeletonfestung und so weiter. Und auf der rechten Seite gibt es dann halt alles, was so lila angestrahlt ist. Und ich finde, das hat er auch zusätzlich mit dem Licht halt eben so versucht einzufangen, weil dann ist auch der Boden, den er auch gebaut hat, ist dann eher auch violett, bläulich und links ist er grün. Also man hat dann in dem Sinne eine optische Trennung, die auch wirklich durch das Licht und alles weiter unterstützt wird. Gleichzeitig sind diese beiden Dioramen verbunden, ne? Deswegen ist es eigentlich ein großes in der Mitte mit einer Brücke und mit so einem Turm verbunden. Und wie gesagt, ich beschreibe es jetzt mal auf der grünen Seite. Das sind halt Pflanzen und die ganzen Helden, die sich dann halt da bewegen und auf ihren Tieren reiten.
Ja, die Megafiguren. Flugzeug,
was denn da fliegt.
Also,
ja, genau. Die ganzen
Megafiguren. Das sind ja eher so Actionfiguren, so kleine.
Ja, und die sind halt auch in Action mit den Fahrzeugen. Und wie gesagt, dann ist dann links diese Festung. Ist es denn, also die sieht vorne mit so einem Totenschädel drauf, also wirklich sehr cool. Das ist auch eine große Festung, nicht wie dieses, was wir darüber ja gesprochen haben, die Neuauflage von Mega, die dann halt irgendwie nur so zwei Noppen tiefer hat, sondern hier wirklich, das Ding hat halt eben Kavums, aber auch wieder mit diesem Totenkopf und so weiter. Und dann geht es rechts in die blau-violette Bereich, wo diese Schlange sich dann halt um einen Turm hochwindet, so ein Baum ist, auch der lila ist, wo dann so Ranken runter sich ziehen und irgendwie ein Fluss, der noch so Lava ist und dann halt auch in so eine Festung, das sieht aus wie so ein Rabe, vom Gesicht her auch aufgebaut ist und einfach ja wahnsinnig viele Details zu entdecken. Ich weiß gar nicht, was davon alles wirkliche Sets waren und was er selber gebaut hat, um ehrlich zu sein. Also die großen beiden habe ich gesehen, das mit der Schlange und das mit dieser andere Festung, die eher aussieht wie eine Burg. Das andere sieht eher aus wie Felsen, wo die Schlange so hochwindet. Das kenne ich als Sets und die Actionfiguren. Aber ob jetzt jede dieser Baum da irgendwo dabei war oder ob er ihn größer gebaut hat, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, da steckt auch sehr viel Eigenarbeit drin. Alleine auf natürlich unten die Plattenkonstruktion zu machen, sich das zu überlegen, wie es auch hinten hochgeht, dass das so passt. Und auch die Platten, das sind nicht einfach nur irgendwie graue oder Platten dahin gemacht, sondern auch wirklich mit einer gewissen Tiefe, mit dem Lavafluss, den ich gerade angesprochen habe und. Also auf jeden Fall. Jo, ich sag mal, das ist ein Diorama, ne? Da bist du ein bisschen dran. Was ist dir so aufgefallen?
Ja, ich würde auch sagen,
was hast du noch zu ergänzen?
Dass der Sven ab jetzt unser Masters of the Universe Experte ist. Ich schreibe den hier in unsere AOBricks Podcast Kartei. Und dann würde mich natürlich interessieren, was er von den neuen Sets hält, die ja ganz bewusst sich davon so ein bisschen hier von dieser Welle abgrenzen, weil sie ja zum Beispiel auch diese winzigen, also sehr viel kleineren Figuren haben, die auch nur wenig bis gar nicht artikulierbar sind. Und das neue Castle Grayskull steht natürlich neben dem hier, hat natürlich keine Chancen neben diesem alten hier. Also da würde mich mal so ein bisschen das Urteil der Community interessieren. Und Sven ist jetzt hier der Botschafter für unsere Masters of the Universe Community.
Ja. Und wenn ich das richtig sehe, was mir vorher gar nicht so richtig aufgefallen ist, man kann wohl die Farben auch noch verändern, dieses Himmels und so. Also würde mich auch mal interessieren, vielleicht schickt er uns dann auch mal ein Bild, wie er das so technisch umgesetzt hat. Finde ich auf jeden Fall cool.
Ja.
Also auf jeden Fall sehr beeindruckend, das so zu sehen. Also von daher auch an alle anderen, die so ein Diorama mal haben oder eure Städte, zeigt das mal gerne her. Vielleicht machen wir auch mal eine Sonderfolge, wo wir einfach mal nur darüber sprechen, was habt ihr aus der Community für coole Sachen gebaut, auch für eigene Entwürfe und so. Weil wir reden ja gerne darüber und freuen uns natürlich dann auch über eure Einsetzung. Und vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür.
Okay, dann lass doch bei so übergeordneten Themen bleiben im Grunde. Und zwar haben wir uns beide ein Video von Johnny's World angeschaut. Das ist nicht mehr mega jung. Warte, wann kam es raus? Am 9. April, genau. Und zwar eine Amazon-Lego-Verschwörung. Lumibricks geht vor Gericht. Und ihr erkennt schon sozusagen, wohin die Reise geht, wenn sich hier der Thorsten seinen Aluhut aufsetzt für dieses Video. Also er scheint wieder Informationen zu haben, die er zumindest nicht vollständig irgendwie teilen kann und die aber einen Einblick geben in diese Welt der Händler und der Entwickler und aber auch dieses David gegen Goliath, also diese ja großen Player, als da wären natürlich Lego und aber auch Amazon, muss man ja sagen, gegen die in Anführungsstrichen kleinen wie Lumibricks und dann die irgendwie dazwischen stehen wie Bluebricks. Und was hier für Sachen beschrieben werden in dem Video, ist schon eine Dimension, die mir vorher nicht so bewusst war, wie gerade auch der Verkauf abläuft über Amazon. Genau, Stichwort FBA-Falle, also Fulfillment by Amazon-Falle. Vielleicht kannst du das erklären, Tobit.
Ja, vielleicht, genau. Also die, ich glaube, ein großer Teil des Einzelhandels bzw. Versandhandels ist natürlich auch Logistik. Das eine ist, die Leute auf die Webseite zu kriegen und zu sagen, ey, ich kaufe dieses Produkt, und das andere ist halt eben am Ende auch dafür zu sorgen, dass das Produkt auch in einer angemessenen Zeit beim Kunden ankommt, auch wenn er es zurückschicken darf, dass es dann auch wieder die Retoure bearbeitet wird, dass derjenige sein Geld bekommt und so weiter und so fort. Und da bietet Amazon den Händlern einen Service an und sagt halt, ey, ihr könnt eure Waren bei uns in einem unserer Warenlager oder bei uns einlagern. Wir verteilen die dann halt auch. Wie das genau abläuft, ob man dann eine Region auswählt, so weiß ich gar nicht so genau. Ich vermute, dass das Amazon dann halt auch sagt, ey, wir verteilen das so, dass es am besten ist. Ihr gebt uns die Ware und wir gucken, dass sie bestmöglich verteilt wird. Mhm. Und für diese Einlagerung bezahlt ihr etwas. Und wenn dann was verkauft wird, machen wir aber den ganzen Service drumherum. Also wir kümmern uns darum, dass die Ware pünktlich rausgeht und so weiter und so fort. Also natürlich auch wirklich eine Dienstleistung an dieser Stelle.
Ja.
Und was mir an der Stelle halt nicht klar war, und da bin ich wirklich so ein bisschen überrascht, ist, dass in dem Falle, sobald diese Ware dann halt bei Amazon ist, Amazon ein eigenes Beschwerdesystem halt eben hat. Und zwar kennen wir es ja aus anderen Geschichten schon, dass wenn zum Beispiel Container ankommen, der Zoll stichprobenartig Sachen überprüft, mhm, oder halt eben auch auf Nachforderung oder nach auf Hinweisen hin, glaube ich, war das ja so,
genau,
das dann überprüft und eventuell die Sachen auch rauszieht. Ne? Das ist ja auch ein wichtiges Unterfangen und der Zoll erfüllt da eine hoheitliche Pflicht, ne, die wir ja haben, weil wir ja auch sagen, wir wollen ja auch nicht, dass irgendwelche Sachen, die menschengefährdend sind oder sonst was, ne, das muss ja kontrolliert werden. So, beim Zoll habe ich das komplett verstanden und gesagt, ja, okay, stimmt, wenn die Ware halt eben nach Deutschland eingeführt wird, man kann nicht alles kontrollieren, aber es ist wichtig, dass dann halt auch stichprobenartig oder auf Hinweis dann halt eben überprüft wird. Da hatten wir ja auch schon interessante Festhaltesachen des Zolls. Dafür kann der Zoll am Ende nichts. Das ist dann, ja, ist ja ein ausführendes Organ. Nun scheint es so zu sein, dass es aber nicht reicht, dass diese Ware ja schon in Deutschland irgendwo eingeführt wurde, weil wenn Lumibricks oder wer auch immer Waren an Amazon übergibt, muss das ja, so verstehe ich es, ja schon in Deutschland passieren, weil ansonsten würden sie ja nicht vertrieben, also können sie ja nicht verkauft werden in deutschen Handlungen. Also gehe ich davon aus, dass sie ja schon durch den Zoll sind, dementsprechend auch versteuert sind, lalalala. Jetzt ist es aber anscheinend so, dass es trotzdem noch intern bei Amazon die Möglichkeit gibt, einer Beschwerde. Und zwar dann zu sagen, hier, bitte, lieber Amazon, bei euch im Shop gibt es ein Produkt XY, das ist eine Fälschung oder Nachmachung oder sonst was. Kann ja auch mal passieren, dass sowas erst später rauskommt durch einen Rechtsstreit. Also das kann ja sein, dass das gar nicht im Zoll hängen geblieben ist vorher. Also deswegen finde ich dieses Grundsatz zu sagen, ey, es gibt da auch die Möglichkeit, direkt an so einen Dienstleister ranzutreten und zu sagen, ey, ihr müsst es von eurer Webseite runternehmen. Gibt es ja auch Beschwerdeportale bei Facebook und sonst was nach dem Motto, hier, dieser Post muss entfernt werden, habt ihr vielleicht hier selber schon mal gemacht oder selber gesehen. Also von daher soweit verständlich. Was jetzt nun passiert ist, zumindest ist das, was Thorsten in diesem Video halt eben schildert, deswegen beziehen wir uns jetzt mal explizit darauf, dass dann nicht nur das Produkt nicht mehr verkauft werden darf oder wird durch Amazon, sondern auch die Ware in dem Sinne gesperrt wird. Das heißt, anstatt dann zu sagen, hier, ihr habt hier angeblich Ware, die Urheberrechtsverletzung oder sonst was, kommt die mal morgen abholen, ansonsten schmeißen wir die in den Müll oder was auch immer und sorgt dafür, dass diese Urheberrechtsverletzung aus der Welt ist, scheint Amazon diese Information weder, was ist dieser genaue Einspruch, noch die Ware rauszurücken. Und das bringt natürlich ein Unternehmen in ein ganz großes Problem, weil sie können ja auf der einen Seite nicht in dem Sinne nachweisen, dass diese Rechtsverletzung gar nicht stattgefunden hat, und zum anderen kommen sie nicht an ihre Ware dran, um eventuell über einen anderen Weg die diese Ware weiterhin zu vertreiben.
Ja.
Und das ist jetzt etwas, wo ich mir denke, bitte was? Und eigentlich gibt es genau für diesen Fall ein Passus im Gesetz, der sowas verhindern soll. Und das landet jetzt gerade vor Gericht. Und das finde ich schon krass, dass man darüber diskutieren muss und dass das vor Gericht landen muss. Weil auch das ist wieder der Fall, wo wir öfters mal drüber gesprochen haben, dass alleine, dass du dann vor Gericht gehen musst und allein dieser Prozess dauert teilweise schon mal 1-2 Jahre mit vorher ausgericht. Also ich mache das leider momentan auch an anderen Stellen selber durch. Da musst du erstmal selber mahnen. Da musst du selber außergerichtlichen Schreiben machen vom Anwalt. Da musst du denen ja Fristen einräumen. Dann haben die vielleicht sogar noch geantwortet. Da musst du dann irgendwann dann halt Einspruch und Klage erheben, bis das dann bei Gericht ist und das Gericht mal Zeit hat. Und dann hat vielleicht die andere Partei dann auch keine Zeit. Und so kann es auf einmal sein, dass dann vom ersten Termin dauert es halt schon mal 1 Jahr hin und dann bist du im ersten Termin drin und dann sagen die, ja gut, jetzt brauchen wir noch mal irgendwie mehr Infos. Wann ist der nächste Termin? Ja, in 10 Monaten. Und denkst dir, wa? Ja. Und dann sind 2 Jahre rum für nichts und so. Und das passiert einfach so schnell und das ist etwas frustrierend, wenn man das Gefühl hat, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Blickst du da drauf? Ich bin da irgendwie so ein Semi-Betroffener als Unternehmer, der sich da gerade auch mit rumschlägt. Aber was hast du so aus dem Video?
Also es ist ja für dich? Vor allem extra ärgerlich, weil Lumibricks ist ja nicht dumm. Und das ist ja auch kein Verbrecherverein. Ne? Die wissen, dass es diese Designschutzgeschichten gibt und haben dann Slopes, also es geht ja immer um einzelne designgeschützte Teile. Ne? Über das Thema Minifiguren sind wir schon hinaus und geklaute Designs sind wir auch hinaus. Es geht jetzt um das Design einzelner Teile. Und Lumibricks hat reagiert und hat eigene Designs und so weiter. Und wie ich das verstanden habe, reicht es zu sagen, wir vermuten, dass hier, also das zum Beispiel, Lego sagt, wir vermuten, dass hier von uns geschützte Teile in diesem Set sind und Amazon sperrt dann sozusagen im vorauseilenden Gehorsam, so nennt man das, glaube ich, ne, sperrt dann diese Sets und sagt, ja gut, das muss dann jetzt erstmal geprüft werden. Also es ist ja nicht so, als hätte ein Gericht gesagt, hey, Moment mal, da sind die Teile drin, ihr dürft das jetzt nicht mehr, also dass die irgendwie mit einem Gerichtsbeschluss gewedelt hätten, sondern es ist einfach nur so ein wir als Lego kommen mit unserer.
Die haben das erstmal behauptet.
Genau, kommen mit einer Behauptung an.
Und Amazon sagt. Gemeldet, ne?
Ja, so. Amazon sagt, oh, ja, okay, dann sperren wir das mal alles und reagieren auf Nachfrage und die Bitte, das wieder zu befreien und so weiter und auf Argumentation und sowas, halt mit Standard-E-Mails und juristischen Formulierungen, die halt hinhalten. Und das ist, ich meine, da geht es ja dann auch für so eine, in Anführungsstrichen, kleine Firma wie Lumibricks, auch wenn die kräftig wachsen, geht es ja im Grunde um jeden Tag, ne, deren Amazon-Shop ausfällt. Und
Also das hat ja ganz viele Implikationen. Ne? Das eine ist, sie können in dem Moment diese Ware nicht mehr verkaufen. Sie haben vielleicht sogar ihren Großteil bei Amazon hinterlegt. Und ich hatte ja zum Beispiel den Fall, mein Set, was ich jetzt damals hatte, ist ja nicht betroffen. Ich habe ja von dieser Aurora Haus gesprochen, was die ja auch schwierig lieferbar hatten. Nehmen wir mal an, die hätten eigentlich bei Amazon noch 500 Dinger gehabt, aber sie wären da auch nicht drangekommen, um mich dann halt zu beliefern und hätten sie erst neu produzieren müssen. Also das hat ja auch einfach, wo sie sagen, naja, guck mal, wir produzieren für einen gewissen Zeitraum so und so viele Sets, weil wir glauben, wir verkaufen die. Und dann ist die Hälfte davon, sag ich mal, bei Amazon und du kommst nicht ran und jetzt musst du wieder vorfinanzieren, musst aber eventuell noch die alten Kredite ja weiter bedienen, weil oftmals ist es ja über Vorfinanzierung, ne, es schwimmt ja nicht jede Firma in Geld wie Lego. Und sie müssen bei Amazon weiterhin den Lagerplatz bezahlen. Für eine Leistung, die sie ja noch nicht mal kriegen.
Ja.
Also das ist ja auch, wo ich mir denke, also ich könnte ja noch vielleicht so weit gehen, dass Amazon sagt, also ganz ehrlich, das ist uns alles vollkommen egal. Wir nehmen hier nur den Einspruch entgegen, klärt das vor Gericht. Hier in dem Moment endet unser Dienstleistungsvertrag mit Lumibricks. Kommt morgen euer Zeug abholen. Aber noch nicht mal die Rausgabe des Eigentums von Lumibricks wird ja gemacht. Und das verstehe ich nicht, weißt du? Also das andere ist auch schon ärgerlich und ist nervig. Aber sie haben ja auch einen eigenen Shop und so weiter. Aber sie sind ja noch nicht mal an ihre das finde ich halt krass, dass das dann einfach gemacht wird. Und sie müssen noch weiter bezahlen. Und denkst du, sag mal, was ist denn mit euch los?
Ja, und dann kommt ja noch als Sahne oben auf die Kirsche dieses Geschmäckle, dass Amazon anscheinend von derselben Anwaltskanzlei vertreten wird wie Lego. Also das ist dann anscheinend der ganz kurze Dienstweg hier, weißt du, so.
Ja, aber das ist doch nicht der kurze Dienstweg, das ist doch der nächste Treppenwitz, wo du dich auch fragen musst, ist das nicht mal was für die Aufsicht, weil die Anwaltskanzlei ja auch weiß, dass sie gerade im Rechtsstreit ist und gerade halt eben genau auf diese Teile die Schutzrechte verliert. Mhm. Und das dann halt aber mit Hinhaltetaktik halt macht und wo sie wissen, sie haben da eigentlich nichts mehr und dann trotzdem so ein bisschen, da denke ich mir, sag mal, war das nicht mal auch mit Anwälten irgendwie mit Ehre und sich ordentlich verhalten und so weiter? Oder ging es auch nur da um Geld verdienen? Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja einen Anwalt da draußen mal erzählen, was man da so vielleicht auch lernt. Dachte so Ethik und Anstand und so, aber vielleicht ist es nicht an jeder Uni, weiß ich nicht.
Also das ist echt.
Also das wirkt ein bisschen seltsam.
An mehreren Ecken denkt man hier, das darf doch nicht sein. Ne? Und vor allem, ja, ist ja nicht so, als wären das alles Grauzonen, sondern nein, da gibt es eine, wie heißt das noch hier, diese Verstoß gegen P2B-Verordnung, Plattform-to-Business-Verordnung. Also, dass die halt eigentlich, Amazon muss das prüfen, bevor sie irgendwas sperrt, ob das konkret und faktenbasiert ist. Und dann können sie es sperren, aber die machen lieber erstmal sperren und dann.
Naja, aber der Punkt ist doch auch genau da. Der Umbrix muss jetzt vor Gericht ziehen. Wenn sie Recht bekommen, jetzt sagt man, ja, guck mal, ist doch alles gut. Und dann denkst du, nee, eben genau nicht, weil wie viele Händler haben eventuell nicht dieses Geld, um dagegen vorzugehen? Das sagt ja auch Thorsten und auch viele andere haben das schon an Stellen gesagt. Da gab es auch den Verein, der jetzt gegen Teile vorgeht, weißt du noch? Ja. So, ne, wo man dann halt genau eigentlich dieses Problem hat. Eigentlich meint man sich im Recht, dass man sagt, ey, dieses Teil hätte da nicht eingetragen werden dürfen oder es hätte nicht blockiert werden dürfen. Und trotzdem muss man in Vorkasse gehen. Trotzdem muss man das Gericht anrufen. Trotzdem bleibt man eventuell auf einen Teil seiner Kosten sitzen, weil dann doch irgendwie was dann halt eben dann aufgeteilt wird. Ja, die Großen sagen ja, das ist uns egal, das legen wir mal zur Seite. Aber ein kleiner Händler, wo soll der das dann halt mal eben noch hernehmen?
Ja.
Und das finde ich, da ist dann keine Gleichheit gegeben, die eigentlich das Gericht ja an der oder das Gesetz sogar ja an der Stelle eigentlich versucht, vorher schon einzubauen, weil sie genau dieses Problem sehen und an der Stelle ist es halt trotzdem da.
Ja. Ja, und
ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Die Verhandlung ist nächste Woche am 20. Vielleicht das noch gerade, wenn jemand von euch da hingeht in Hannover. Thorsten wird da sein und auch davon berichten. Also von daher kriegen wir es auf jeden Fall mit. Aber irgendwie, ja, ihr merkt, es bewegt uns. Das ist halt einfach, wo man sich denkt, das ist eigentlich total ärgerlich. Ne?
Ja, genau.
Ja, und es ist irgendwie spannend, dass wir das immer mal wieder in unterschiedlichen Konstellationen aufgreifen. Ne? Ich erinnere mich auch noch an andere Händler, über die wir gesprochen haben, über andere Themen und so weiter. Es sind doch immer wieder sehr viele Gerichtsthemen drin. Das ist irgendwie, ja, auf der einen Seite spannend zu verfolgen und auf der anderen Seite auch so ein bisschen frustrierend, weil man sich denkt, ja, also warum muss dieses Hobby an der Stelle auch so schwierig sein? Können die Leute, geht es nicht darum, einfach das geilste Set zu machen?
Ja. Und sich einfach durch gute Qualität halt irgendwie zu übertrumpfen. Ja,
ja, und das habe ich das Gefühl, geht es hier manchmal nicht. Sondern es geht nur darum, irgendwie, wer kann am besten durch den Juristendschungel durchkommen und hat den Anwalt gefunden, der die interessanteste Interpretation eines Gesetzes noch findet und kann am längsten halt alle hinhalten. Wir haben nämlich jetzt zum Beispiel gelesen, dass aus einer ganz anderen Ecke, da ging es um Nutzung von kleinen Musikstücken in anderen Songs. Und zwar, da ging es um Fall von Kraftwerk, das auf so einem Kraftwerk-Song ging jetzt gerade durch die Presse. 20 Jahre bis jetzt von dem obersten Europäischen Gerichtshof eine Entscheidung getroffen wurde. 20 Jahre.
Boah.
Ja, ich meine, das muss man, ich meine, und das ist ja auch, das könnte ja auch bei anderen Sachen so lange, 20 Jahre. Und erst dann wird ja auch eventuell geklärt, wer muss eigentlich was zahlen. Bis dahin musste jeder zumindest seine Anwälte zahlen, 20 Jahre lang. Also wenn ich mir meine Anwaltsrechnungskosten angucke, ich kann da nicht 20 Jahre lang durchziehen.
Ja.
Also so, da denke ich mir auch so, alter Schwede, 20 Jahre. Also so, und über solche Zeiträume reden wir und das dann halt auch ein Händler sagt, also, ja, dann halt, dann mache ich es halt nicht und dann habe ich halt Pech gehabt. Dann mache ich was anderes, weiß ich nicht. So, und das finde ich, das passt doch nicht zusammen. Naja. So, was ist eure Meinung dazu? Würde mich mal interessieren. Lass uns noch irgendwie gucken, dass wir noch ein Klemmbausternzelt reinkriegen. Jetzt sind wir hier über, also wir haben über wunderbare Dioramen gesprochen und jetzt ganz viel über Juristerei. Mhm. Lass uns noch irgendwas Nettes mitnehmen. Was hast du noch?
Ja, dann ein Einzelstück. Ich bin über Bluebricks die Seite gestolpert. Bluebricks haben wir jetzt übrigens in dieser Causa gerade nicht erwähnt, aber die könnte man da auch noch mit reinnehmen. Aber egal, ich habe jetzt mal reingeguckt, weil die ja gerade verschiedene Sales hatten irgendwie und wollte gucken, ob da was für das Wikinger-Diorama von meinem Sohn irgendwie dabei ist. Vielleicht so ein paar schöne Bäume oder so Felder oder sowas. Und bin stattdessen über den Steampunk Dragonfly gestolpert. Der steht noch mit Coming Soon drin. Finde ich aber sehr interessant. Also es geht um die Steampunk-Welt von Bluebricks. Was hatten wir da Großes? Da hatten wir die verschiedenen Fahrzeuge und das Steampunk-Airship gesehen. Ja. Und ansonsten natürlich die Astronomen.
Ja, wir hatten noch den Zeppelin ist dabei. Zeppelin, ja, genau. Ja, gut, das ist das Airship und dann noch dieses Monorail und so ein paar Sachen. Ne? Also ja. Da gab es schon ein paar,
genau. Und paar jetzt,
Fahrzeuge und so weiter. Ja. Mit auch jeweils immer so passend dazu auch designten Figuren. Ne? Das ist ein Set mit Figuren.
Ja, genau. Und ich finde Steampunk ja insofern immer ganz cool, weil es halt abgefahrene Fahrzeuge sind und weil ich diese Goldelemente immer so toll finde. Ne? Also das ist schon was mir gefällt. Und dieses Steampunk Dragonfly ist also jetzt ein Ornithopter-artiges Flugfahrzeug. Also Ornithopter denkt an Dune, was jetzt auch in den Kinofilmen war. Und da waren noch diese Libellenflugzeuge. Und also mit vier Rotorblättern, sagt ja, oder Flügeln, die halt sich dann so bewegen. Und es gab auch von Lego den Ornithopter, den fand ich eigentlich auch ganz cool. Und der hatte auch diese Funktion, dass man so einen so einen Knopf drücken konnte und dann haben sich so diese Flügel da bewegt. Und das scheint sich jetzt hier Bluebricks auch als Vorbild genommen zu haben, aber alles eine ganze Ecke kleiner, aber trotzdem erkennt man ganz deutlich diese Libellenform. Also vorne hat man.
Ist der so viel kleiner?
Ja.
Ach so, okay.
Der hat 713 Teile und ist 57 Zentimeter lang.
Aber ich dachte, weil gerade vorne zwei Personen reinpassen, das ist doch mehr als bei dem von Lego.
Nee, da haben auch zwei, oder?
Ja, aber hintereinander, nicht nebeneinander. Okay, aber gefühlt wirkt er gar nicht so klein. Deswegen war ich so überrascht, als du sagst, viel kleiner. Deswegen, aber vielleicht verschätze ich mich da jetzt auch gerade.
Also ist jetzt Live-Recherche, ist der Ornithopter von Lego, waren 1369 Teile.
Ja gut, das heißt ja nichts.
Nee, heißt nichts. Lego macht gern kleine Teile und die haben natürlich keine Maße da drin. Müsst jetzt. Doch, hier. 57 Zentimeter lang. Und der andere?
Ja, das ist der ja auch.
Ist er auch? Ne? Okay, gut. Ja. Dann haben sie einfach nur
Der ist nämlich 57 mal 40 mal 13.
Ah ja. Okay, also ja, dann ist es vielleicht vergleichbar.
Vom Gefühl her, genau, okay. Ich bin da einfach nur drüber gestolpert. Ja, wollte ich ja gar nichts unterbrechen. Erzähl mal weiter, Entschuldigung.
Aber jetzt halt hier mit noch eine Ecke cooler, muss ich fast irgendwie sagen, weil dieses mit diesen vorne die Kanzel, in der die drin sitzen, ist wirklich so rund und hat zwei so runde Halbschalen als Cockpitscheiben, sag ich mal. Und das sieht wirklich aus wie die Facettenaugen von so einer Libelle. Und darüber ist ein gebogenes Panel, sag ich mal. Und das ist dann mit so goldverschnörkelten Elementen bedruckt auf dunkelblau. Und dann gibt es noch an dem restlichen Flieger noch mehr so goldverschnörkelte Sachen und auch die ich will mal Rotorblätter sagen, aber es sind Flügel. Das sind aber von der Form her die Rotorblätter, die. Warte mal, es ist.
Das müssen die normalen Rotorblätter.
Ja, Rotorblätter. Das sind halt, die man sonst so beim Hubschrauber hat. Ja. Genau, mit Technikaufnahmen genau, auch. Und die auch in Gold. Und
das, genau, das wollte ich gerade sagen. Die sind in Gold. Das ist schon cool. Ja, ja. Und das andere ist ja auch in dunkelblau. Also in diesen richtig schönen dunklen Blau. Ja. Das ist schon cool. Ja.
Genau.
Was mir einfällt ist, ja, also erstens, er hat 4 Flügel und der von Lego hatte halt 8, ne? Das nur mal, ja, noch mal zur Erklärung. Ja. Und es ist natürlich auch, fairerweise muss man jetzt natürlich auch sagen, es hat eine andere Designvorlage. Ne? Der von Lego hat ja Dune wirklich als Vorlage, die sich ja an einem, ja, an der Natur in dem Sinne entlehnen. Und hier soll es ja wirklich an den Libelle in Technik, also wirklich dieses Steampunk, man übersetzt was aus der Natur in eine technische Sache. Also deswegen passt das jetzt auch nicht, dass sie irgendwie 8 machen, sondern es sieht wirklich auch so aus wie eine Libelle. Und deswegen mit diesen großen Facettenaugen vorne, wo dann auch 2 Leute reinpassen, ist das sehr gut getroffen. Da bin ich vollkommen bei dir. Auch das Blau und das Gold, das ist wirklich eine schöne Kombination. Ich finde die Füße recht gagelig.
Habe ich auch gedacht.
Das sind nur so 2, so dann denke ich mir so, ja, da können mehr gehen. Auch irgendwie, ob man es hinten nochmal aufklappen könnte oder so weiter, glaube ich, gleichzeitig ist hinten diese Technik drin, von der du ja schon gesprochen hast, dass man, wenn man ihn hinten in dem Sinne am hinteren Teil halt eben nimmt, kann man halt eben irgendwo draufdrücken und dann bewegen sich die Rotorblätter in dem Sinne auf und ab, zumindest wirkt das so ähnlich. Und ja, deswegen ist das eine schöne Kombination. Gleichzeitig muss ich sagen, ich finde es bei Lego ja auch nicht wahnsinnig gut gelöst, nur die, wenn ich mir die Dune-Vorlage angucke, finde ich sie halt cooler als aus einer reinen optischen, technischen Sicht. Ich finde, die Umsetzung an der Libelle in Steampunk ist halt, wenn man das als Vergleichmaßstab angeht, ist es eine wirklich gute Umsetzung. So, ne, das auch nochmal schön mit Verzierungen gearbeitet, einen schönen Print dabei und so. Also auch hinten, in dem Sinne, sag ich mal, die Flosse hinten, sag ich mal, oder das Ende, geht ja bei der Libelle meist eigentlich nur so spitz zu. Und hier ist es nochmal mit in dem Sinne so Regulationsflossen oder so gemacht. Also es ist schon cool gemacht. Ne? Und deswegen, und gleichzeitig merke ich, mich spricht das andere einfach mehr an, ohne zu sagen, dass es besser ist.
Ja. Ich meine auch, ich hätte irgendwie, war das in dem MMO oder so? Es gibt auch verschiedene Ornithopter. Auch welche, die so eher so rund sind, nicht so eckig wie der. Also im Dune-Universum meine ich jetzt. Aber ja, ich finde einfach es cool, sich eine Libelle als Vorlage zu nehmen für so ein Flugfahrzeug. Das ist schon cool. Aber mit dem Fahrgestell habe ich auch gedacht, das wäre das Erste, wo ich mir irgendwie mich nach einer Alternative umgucken würde. Ja, aber ja.
Vielleicht habt ihr schon längst eine Alternative dazu gebaut oder habt sie als Vorlage oder als sonstige Idee. Von daher lasst uns das gerne wissen. Zeigt uns auch gerne nochmal eure Dioramen. Oh, wir sammeln dann mal ein bisschen.
Ein Dune-Diorama, also mal was. Bitte.
Ja, alles, was ihr habt, auch vielleicht, wo ihr sagt, ey, das würdet ihr mal gerne machen, könnt ihr auch mal zeigen, was andere vielleicht haben. Wir haben ja auch immer mal wieder von den Messen und so berichtet. Und natürlich in erster Linie interessiert uns, was ihr so gemacht habt. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut zusammen. Tschüss.